Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 40, Ethik zum Selberdenken, die Fortsetzung unseres Gesprächs mit Tobias Feixx. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Wir sind heute wieder zu zweit, Anne und Alex, und unser Gast Tobias Feixx ist auch wieder mit dabei. Anne, wo stehen wir jetzt? Wollen wir mal gerade so mal Bestandsaufnahme machen?
Ja, ich glaube, wir haben vieles besprochen, was wir gemeinsam sehen bei Religion und Lebensphilosophie. Ich meine, es sind ja grundsätzlich auch dann einfach Unterschiede, die nicht wegzureden sind, aber man kann das eben auch meines Erachtens kombinieren. Ohne es zu vermischen und zu sagen, man wird da undeutlich, aber es gibt eben ja verschiedene Überschneidungen und dann Dinge, die einfach anders angegangen werden. Was mich nochmal interessieren würde, ist, weil wir jetzt uns Ihren Namen angeeignet haben, Ethik zum Selberdenken für die Folge.
Haben wir bestimmt nicht erfunden.
Nee, aber wir haben es geklaut eiskalt. Wollte ich nochmal sagen, so vielleicht...
Im Christentum gibt es Vergebung, das ist das Schöne. Ne?
Vielleicht können Sie hier für unsere Hörerschaft nochmal... doch so ein bisschen erklären, auch im Buch, diese Schritte, wie komme ich denn in den Selberdenkprozess rein? Was muss denn überhaupt stattfinden? Ich meine, das ist natürlich jetzt ein bisschen viel verlangt, in wenigen Minuten zu umreißen, aber damit da nochmal vielleicht die Tür auch auf ist, dass jemand da nochmal mehr reingucken kann oder dass Sie da nochmal einen Überblick geben, wie denkt man denn selber ethisch?
Ja, genau, mache ich sehr gerne und ich hätte dann auch noch eine Frage.
Gerne.
Also natürlich, es gibt ja unglaublich viele Hilfestellungen, wie komme ich zu einer ethischen Entscheidung, und die sind alle, glaube ich, gut und hilfreich, und als wir dann diese Ethik geschrieben haben, haben wir natürlich auch überlegt, wir aus dem, was uns wichtig ist, machen wir auch mal so ein Schema, und das besteht sozusagen in 8 Schritten, die man helfen kann, eben in dieser Metapher der Wanderung durchs Gebiet und der Karte, die einem helfen kann. Und man geht so 3 Etappen: losgehen, orientieren und dann ankommen. In diesen 3 Etappen kann man 8 Schritte durchgehen, die einem helfen. Und ich glaube, das Erste, das geht dann allen gleich, man merkt, man hat einen ethischen Konflikt, man ist in einem Dilemma und man guckt, was sind die Ursachen und wie möchte man damit umgehen, welche Organisationen, Beziehungen sind dort dann mit beteiligt, auf was muss ich achten und was sind vielleicht die Ursachen des Konflikts, kann ich das identifizieren und mache so eine Art Analyse erstmal. Und dazu gehört dann der zweite Blick, dass ich das Gebiet erkunde. Und das ist, glaube ich, für uns jetzt nochmal ein Schritt, der sehr wichtig ist, nämlich, dass ich versuche, den Konflikt nicht nur an der Oberfläche zu analysieren, sondern eine innere Dimension zu finden. Also, was treibt Leute an? Mit welchen Weltbildern handeln sie? Was sind die inneren Konflikte vielleicht, die da sind? Brauchst vielleicht auch eine bestimmte Fachlichkeit und Sachlichkeit, um Dinge besser zu verstehen? Ja, also ich glaube, Sie haben vorhin gesagt, Frau Germann, dass Sie Juristin sind. Ja, also da habe ich überhaupt gar keine Ahnung von. Brauche ich aber vielleicht jetzt, um dieses Problem zu verstehen, eine juristische Einordnung? Das ist, glaube ich, etwas, was da sehr wichtig ist, diesen Konflikt tatsächlich nochmal zu erkunden und auch die persönlichen Interessen der Leute und der Konflikte, die da beteiligt sind, offenzulegen. Und dann gibt es sowas wie eine Standortbestimmung. Wenn ich das, glaube ich, verstanden habe, wo stehe ich jetzt? Das fällt dann auch nochmal mit dem eigenen Weltbild und dem eigenen Standort, den eigenen Biografie, den eigenen bisherigen Annahmen und Karten und Urteilskräften abzugleichen. Das ist, glaube ich, so der erste große, die erste große Etappe des Losgehen, würden wir das nennen. Und dann kommt das zweite, das Orientieren. Weil wir alle haben Karten, an denen wir uns orientieren. Entweder sehr klar formuliert, wenn man sagt zum Beispiel die Bibel oder stoische Philosophie, aber oft auch latent, unreflektiert in uns. Natürlich haben wir Karten. Wie funktioniert die Welt? Was ist richtig? Was ist falsch? Wo fühle ich mich ungerecht behandelt? Was empfinde ich als Gerechtigkeit? Und diese auch Karten, die wir sozusagen unreflektiert haben, sichtbar zu machen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Anderen zu erklären, wie komme ich denn zu einem ethischen Urteil? Was sind denn Kriterien dabei? Warum sind das meine Kriterien? Das Bauchgefühl verbalisieren, ja, und das spielt ja, da bin ich wieder ganz nah bei den Stoikern. Also diese Frage der Sprache und, ich sage mal, Versprachlichung, das ist ja auch in Ihrem Buch, Herr Zock, eine ganz wichtige Rolle spielt das ja. Also, dass ich das, was ich in mir spüre, versprachliche, und das ist ja ein ganz wichtiger, sozusagen innerer Dialog, und den aufzunehmen und wahrzunehmen, zu überprüfen, anderen offen zu legen, das kann, glaube ich, sehr konfliktlösend sein. Und dann habe ich natürlich, würden wir sagen, in unserer Ethik zu selber denken, kommt dann so dieser theologische Aspekt dazu, ne? Also wir sagen ja, es gibt in der Bibel so drei große Wegweiser, die ziehen sich vom ersten bis zum letzten Buch sozusagen durch. Das ist Gerechtigkeit, das ist Liebe und das ist Freiheit. Und diese drei kontextualisieren sich dann durch die Jahrtausende in der Bibel und auch in der Kirchengeschichte, aber an denen kann man sich sehr gut und klar orientieren. Was sagen diese drei Wegweiser in diesem ethischen Konflikt? Ja, was legen sie offen und so weiter? Und natürlich kommen da dann auch ganz viele philosophische Dinge rein. Da wird man natürlich auch nach Tugenden fragen, wird theologisch fragen, aber vielleicht auch utilitaristisch. Was ist das Ziel am Ende und so weiter? Also da würde man mit ganz vielen Dingen arbeiten, um möglichst das Gebiet auszuleuchten, um eine große Orientierung zu bekommen und Hilfe zu bekommen, die eigenen blinden Flecke und das Dilemma möglichst aufzufächern. Ne? Mhm. Und das reflektiert man dann, und dann kommt natürlich auch sowas wie Menschenwürde und so weiter, alles kommt da rein. Und dann kommt man in die dritte Etappe, nämlich das Ankommen, und dann geht's an die Entscheidung. Und dann überlegt man die Handlungsoptionen, die man hat. Ja, und manche hat man ja selbst. In manchen ist man auch abhängig, das zu unterscheiden, Vor- und Nachteile. Und dann würden wir sagen, gibt es einmal noch so einen Schritt, eine vorläufige Entscheidung. Und die spiegelt sich dann wieder mit meiner inneren Haltung. Und das ist für uns nochmal ein Schritt gewesen. Manche haben gesagt, macht's das nicht so kompliziert, Herr Feix. Aus stoischer Sicht würde ich sagen, ist das ein ganz wichtiger Schritt, nochmal so ins eigene Innere wiederzuspiegeln, mit der eigenen Erfahrung, mit der eigenen Lebenserfahrung, Weisheit und so weiter, und zu spüren, gibt es da einen Resonanzraum, gibt es da eine Harmonie, gibt es da sowas wie, ja, damit fühle ich mich gut mit dieser Entscheidung, und oder eben auch nicht, ich habe Störgefühle und ich muss nochmal ran und ich gehe nochmal zurück. Und das ist immer unangenehm. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wenn ich diese innere Überzeugung nicht habe, dass das, was ich mache, richtig ist, dann nützt auch keine Ethik zum Selberdenken, weil dann handle ich gegen mich. Und dann kommt sozusagen der letzte Schritt, ich entscheide tatsächlich und mit allen Konsequenzen. Das ist so ein ganz klein bisschen zusammengefasst, der Weg der selbstständigen, mündigen Entscheidung.
Ist auf jeden Fall ein sehr beeindruckender Weg, ne, wo so sehr, sehr viel passiert ja dann auch, ne. Und was mich nochmal da interessieren würde, ist, wenn Sie dann von dem Orientieren da sprechen. Da kamen ja auch viele Landkarten und unterschiedliche Wegweiser und sowas. Wie geht man denn da aus Ihrer Sicht damit um, wenn jetzt auf der einen Karte draufsteht, da kann man lang gehen und auf der anderen Karte steht drauf, da kann man auf keinen Fall lang gehen? Was ist es denn dann? Also lege ich die eine Karte dann weg oder wonach wähle ich die Karten denn dann aus? Also oder gibt es sowas wie eine Masterkarte, die dann im Zweifelsfall zu konsultieren ist?
Jein. Also ich glaube, Sie haben das vorhin ganz gut und richtig gesagt, nämlich Sie haben gesagt, ich habe mich irgendwann für die stoische Philosophie entschieden. Und ich glaube, das ist dann die Masterkarte. Ja, also alle Menschen entscheiden sich bewusst oder unbewusst irgendwann für eine Karte. Das heißt nicht, dass die anderen unwichtig sind. Das heißt nicht, dass man die anderen nicht liest, nicht gebraucht, dass die weniger wertvoll sind, dass man sie blöd findet. Nein, sondern, das leider manchmal auch, aber das meine ich gar nicht, sondern man entscheidet sich. Und da würde ich sagen, ja, da ist für mich die Bibel sicherlich so, Karte ist ja falsches Wort, fast so ein Atlas, ja, mit ganz vielen Karten drin. So eine Kartensammlung, die ich sehr hilfreich finde und die für mich auch eine gewisse Autorität hat, die immer interpretiert und angewendet werden muss und die sich auch über andere Karten dialogisch interpretiert. Also natürlich würde ich sagen, dass ich die Bibel auch über Aristoteles lese. Ja, und dass ich diese inneren Auseinandersetzungen, ich glaube, das ist ja das, was ich am Christentum und auch vor allen Dingen am Evangelischsein so schätze. Es ist eine Auslegungsgemeinschaft. Ja, und wir sind gemeinsam auf diesem Weg, und wir legen immer wieder diese Karte neu aus in die jeweilige Situation in diesem Gebiet, in dem wir gerade sind. Und da verändert sich etwas. Ja, und da sind wir wieder bei diesen Themen, die wir vorhin hatten, die Stellung der Frau in der Antike und in der Bibel und wie geht man mit marginalisierten Gruppen um und so weiter. Und natürlich lege ich das heute anders aus nochmal. Ja, und das ist auch wichtig und gut. Und was dann am Ende tatsächlich so eine entscheidende Kraft hat, das ist dann sozusagen meine Masterkarte. Ja, also das ist die Karte, der ich am meisten vertraue, wo ich vielleicht auch die beste Erfahrung mitgemacht habe und die auch mit meinem inneren Selbst am stimmigsten ist. Und da würde ich sagen, das ist das, was jede Person selbst entscheiden muss. Und deshalb würde ich sagen, ist es eine Ethik zum Selberdenken. Und es gibt ja an dem Begriff, also haben wir auch sehr viel Kritik bekommen, gerade aus dem Christentum, also mehr aus dem Christentum als aus anderen, weil eben die Leute, die eine sehr starke universalistische Gebotsethik verfolgen, sagen, es gibt nichts zum Selberdenken. Man muss einfach nur tun. Die Bibel ist eine ganz klare Karte, man muss ihr einfach folgen. Ja, und eher Augen zu und durch und nicht irgendwie selbst nachdenken, da kommt nur Mist bei raus. Ja. Und genau, und ja, da würde ich sagen, das ist eine andere Interpretation und Gebrauch der Karte Bibel, als ich es verstehe und wir es verstehen. Und deshalb sind wir, glaube ich, natürlich auch in so einem Gespräch näher beieinander, als wenn ich sagen würde, alles außerhalb der Bibel ist eh Mist. Ja, also netter Versuch mit den Stoikern und schön, wenn sie ihre innere Frieden finden, aber eigentlich kann den nur Gott geben.
Ja, genau. Und ich vergebe Ihnen schon mal für den Irrweg auf dieses.
Ja, da bin ich ja großzügig. Ne?
Aber kann man das dann so sehen, in diesem Schritt 3, den Sie beschrieben haben, beim Losgehen, da steht ja Standortbestimmung.
Ja.
Mir kam so dieser Gedanke, das hat ja doch schon ein bisschen auch was mit einer existenziellen Positionierung zu tun.
Absolut. Ne?
So wie Luther, ne? Hier stehe ich und ich kann nicht anders. Das ist das, wo die Perspektive, der Ort, von dem aus ich die Welt jetzt betrachte. Dafür übernehme ich Verantwortung.
Genau, also das ist sicherlich auch ein Punkt, der besonders mir wichtig war, durch meine Auslandserfahrung. Also zu sehen, dass meine eigene Rahmenstory, meine eigene Biografie, meine eigene Erfahrung in unterschiedlichen Kontexten ganz unterschiedlich zu bewerten ist. Ja, und zu sagen, ich muss das reflektieren, von wo aus treffe ich eine ethische Entscheidung. Und da würde ich auch sagen, nicht nur individuell, sondern auch das, was mich kulturell geprägt hat. Ja, also wir natürlich würde niemand sagen, na ja, wir sind hier, ich habe immer die deutsche Aufklärung präsent und die deutsche Geschichte und so weiter. Aber das ist ja sozusagen unreflektiert immer ein Teil unserer Prägung, unserer Kultur, wie wir denken. Also wir denken im Durchschnitt eher schuldorientiert, ja, von unserer kulturellen Prägung. Ich habe mal ein Jahr lang mit einer Südkoreanerin in der WG gewohnt, die eher schamorientiert geprägt ist. Ja, also das, also wir haben am Anfang, wir haben miteinander geredet, aber wir haben uns nicht verstanden. Ja, weil die ganzen wie gehen wir mit Konflikten um zum Beispiel? Ja, ich denke so, Konflikt, da muss man ansprechen. Dann macht man einen Fehler, dann versteht man das, dann entschuldigt man sich, dann gibt man sich die Hand und dann ist gut. Ja, das war für sie die, also Albtraum. Ja, damit beleidige ich sie. Ja, sondern sie hat sich für 3 Tage aufs Zimmer eingeschlossen. Wir haben nicht geredet, dann kam sie raus, hat sie gekocht, ich habe was gegessen und dann war alles gut. Ja, für mich war aber gar nichts gut am Anfang, weil ich es nicht gecheckt habe, ja, und also diese kulturellen Codes auch, also und das muss mir einfach bewusst sein, okay, spielt das eine Rolle, wie ich denke, wie ich handle, wie ich fühle in dieser ethischen Entscheidung, was hat mich geprägt, ja, mit meinen Studierenden ist das immer sehr deutlich, also wir hatten einen Fall letztes Jahr, da haben wir über selbstbestimmtes Sterben gesprochen und eine studierende Person war da, da hat ein Elternteil das in Anspruch genommen. Es ist eine völlig andere Diskussion. Es ist eine völlig andere Diskussion, ob ich am grünen Tisch auf einer Metaebene diskutiere oder ob ich in einer Erfahrung Teil bin. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, was wir in dieser Standortbestimmung einfach mal für uns und für die anderen, die beteiligt sind, klar kriegen müssen, weil ich es für existenziell wichtig halte.
Ja, ich habe das auch immer mal so erlebt, dass wenn man mit anderen Menschen, die in einem anderen Glaubenssystem unterwegs sind, sich unterhält, vielleicht auch tatsächlich aus einem anderen kulturellen Raum. Ich glaube, wo die häufig nicht gut mit umgehen können, ist, wenn man gar keine Positionierung irgendwie so hat. Mhm. Aber die haben überhaupt kein Problem damit, wenn man eine andere, fremde Positionierung hat, bei der man spürt, dass die existenziell verankert ist in einem selber. Mhm. Weil es dann eine Grundlage gibt für ein Gespräch. Das klingt ja irgendwie erstmal komisch, ne? Weil wenn beide existenziell verankert sind in ihrem völlig unterschiedlichen Ding, könnte man denken, da geht ja gar nichts. Mhm. Aber komischerweise habe ich das eher so erlebt wie als Öffner. Dann geht's, wenn man den Halt in der eigenen Position hat, so, ne? Ja, dann auch Gegenseite beobachten kann und so. Und eigentlich ist es eine sehr schöne Sache dann auch.
Ja, und man hat ja auch dann vielleicht ähnliche Erfahrungen, ja, die man austauschen kann. Ja, und das merken wir ja gerade, also bei uns kann man ja auch soziale Arbeit studieren an der Hochschule und das war manchmal gar nicht so einfach, weil eine christliche Hochschule bildet aus für soziale Arbeit. Ist das eigentlich ein Makel? Sind die neutral genug, weltanschaulich und so weiter? Und das hat sich in den letzten 10 Jahren unglaublich verändert, weil man gemerkt hat, dass Religion auch eine Ressource ist, Glaube auch eine Ressource ist und weil durch die unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften Menschen, die glauben, sich eher verstehen. Also eine Sozialarbeiterin, die christlich geprägt ist, versteht muslimische Klienten besser als jemand, der atheistisch ist und sagt, das gibt's alles gar nicht und deine Gebete und dein Fasten jetzt in der Fastenzeit, wozu ist das eigentlich gut oder sowas, das in Frage stellt. Und diese Ressource des Glaubens und der Religiosität auch wertzuschätzen, das ist, glaube ich, etwas, was wichtig ist für unsere Gesellschaft, ja, und wo wir auch noch Lernschritte machen können, hoffentlich.
Ja, ich habe da mal ein ganz spannendes Experiment in einem diakonischen Werk erlebt, das ich über eine längere Zeit begleitet habe. Und da ging es um die Frage, wen darf man eigentlich reinlassen, um zum Beispiel in Pflegeheimen da auch die Leitung zu übernehmen dann. Und da gab es einen intensiven Dialog und dann ging es nachher darum, dass man gesagt hat, wir haben eigentlich nur einen Wertekodex, wo man sagt, den muss man unterschreiben. So, weil das so ein bisschen die Koordinaten sind, mit denen wir mit den Menschen umgehen. Ob ich jetzt zu diesem Wertekodex aus der christlichen Prägung herauskomme oder aus einer muslimischen Prägung heraus, ist dann eigentlich sekundär. Und die haben das dann auch so umgesetzt und da gibt es dann jetzt auch eine muslimische Heimleiterin in einem diakonischen Werk. Das fand ich tatsächlich auch wirklich mal einen sehr spannenden und irgendwie auch guten Weg.
Ja, das ist, also Sie sprechen da gelassen ein Beispiel aus, das in der evangelischen Welt gerade hoch umstritten ist, weil es gibt so eine gewisse Ambivalenz. Auf der einen Seite würden die meisten im evangelischen Kontext sagen, ist genau richtig. Ist genau richtig. Ja, also wir brauchen diese Pluralität, wir brauchen einen gemeinsamen Wertekanon, es gibt unterschiedliche Wege und wir akzeptieren das gerade in Zeiten, wo wir auch unterschiedliche Weltanschauungen in unseren Heimen und Klienten haben und so weiter. So, dann gibt es jetzt eine zweite aus der jüngeren Geschichte heraus, die sagt, ja, aber was ist eigentlich mit dem evangelischen Profil? Was ist überhaupt noch evangelisch? Was ist dann da überhaupt noch, wenn das alles egal ist? Und wie zeigt sich das denn jetzt? Ja, und spielt das gar keine Rolle mehr? Und ist Diakonie eigentlich nur noch ein sozialer Anbieter, ein Dach, wo dann verschiedene Religionen und Weltanschauungen drunter kommen? Dann ist es eigentlich egal, ja. Und diese Diskussion finde ich tatsächlich auch spannend und notwendig, weil sie einen zurückwirft auf das, was ist mir denn wichtig? Wie gehe ich denn mit anderen Religionen, Weltanschauungen, Philosophien um? Was ist denn auch meins? Wie sprachfähig bin ich denn? Ja, und das, glaube ich, ist eine wichtige, gerade evangelische Diskussion, die wir haben. Ausgang offen, aber das ist gerade sehr spannend. Von daher, ja, kann ich gut verstehen. Gutes Beispiel.
Ja, und stoische Pflegeheime gibt's noch nicht. Das,
ja.
Ja. Schulen gibt's aber schon. In England gibt's
eine stoische
Schule, die nach Philosophie, nach den Prinzipien lehrt.
Ja. Wie missionarisch sind stoische Menschen denn? Weil sie das Innere, also das kann ja eigentlich nur über Ansteckung sein, wäre jetzt so meine Vermutung, dass Leute sozusagen das ansprechen.
Also sag du erstmal.
Ja, von dem, ich glaube, die Stoiker selber, also ich weiß, bei Epiktet steht es, glaube ich, im Handbuch, dass man nicht drüber reden soll, wie man philosophiert, sondern es besser vorleben soll und sprich nicht drüber, ein Philosoph zu sein. Im Gegenteil, sich als solch als bezeichnen, wäre auch schon absolut anmaßend. Aber also ich kann nur von mir selber sprechen, als ich auf Stoizismus aufmerksam geworden bin, habe ich gedacht, das ist ein Tool, ein Schlüssel zum guten Leben auf jeden Fall, den ich gern mit anderen teilen würde, weil ich glaube, dass da so viel Hilfreiches drin ist und weil ich und da wird man dann missionarisch bei, ich glaube, jeder Sache, die man liebt und man
genau.
sagt, da lerne ich so viel von oder auch anderes Wissen, glaube ich, insgesamt, was man hat, dass man sagt, das möchte ich anderen Menschen und das war auch die Motivation für mein Buch, das ist ja eben gerade die Stoikerin, das ist ja gerade für eben Frauen, wo Stoizismus wie Frauen, moderner Frau weiterhelfen kann. Und insofern bin ich persönlich da missionarisch unterwegs, weil ich einfach anderen Leuten auch was, wo mir so viel Gutes zuteil geworden ist und mein Leben wirklich reicher geworden ist und ich würde ich schon sagen, ein glücklicher und zufriedener in mir geworden bin und das möchte ich mit anderen teilen.
Danke.
Ja, würde ich so ähnlich sehen. Also man kann sich natürlich sagen, weil wenn man eine Meetup-Gruppe gründet und Leute einlädt und eine Lesegruppe macht und wenn man einen Podcast gründet und so,
wenn drei Autorinnen und Autoren zusammensitzen, kann man nicht sagen, wir sind nicht missionarisch, uns ist das egal, wir sind uns selbst genug.
Genau, es muss keiner zuhören.
Das ist nein. Podcast hoffentlich hört, schalten Sie jetzt ab.
Genau.
Nicht unter unserer Kontrolle.
Nee, genau. Also ich glaube, für mich war das so, aber auch die Hoffnung, einen Raum aufzumachen, in dem ich anderen Menschen begegnen kann, die vielleicht Ähnliches einfach ausprobieren wollen und diesen Raum erkunden wollen. Und ich fand es für mich tatsächlich dann eher auch anrührend, als ich jetzt so bei der Lesegruppe dann auch mal irgendwann mal so eine Rückmeldung bekommen habe, dass Menschen einfach froh sind, dass es diesen Raum gibt.
Ja.
Indem man jetzt eben seine persönlichen Themen auf diese Art und Weise mit diesen Texten reflektieren kann. Und
das hat mir einfach schon dann auch wahnsinnig mich gefreut und einfach auch ein Gefühl gegeben, da gibt's jetzt einen Ort, den ich auch ein Stück zu Hause fühle, den ich irgendwie mit selber gebaut habe. So, ja. Mhm. Und wenn andere damit dazukommen, umso schöner. So, ja, das ist sozusagen der Wunsch irgendwie um die eigene existenzielle Positionierung herum, wie so ein Dorf von Gleichgesinnten einzuladen. Mhm. So, ne? Aber da muss keiner hinkommen, es ist aber schön, wenn sie hinkommen, ne? Weil es ist halt einfach sonst.
Muss da selber denken.
Ja, und dann muss man nur selber denken. Und da merke ich halt auch, das finde ich immer das Faszinierende, wenn man so einen Text zusammenliest, was andere doch da alles noch rauslesen, wo ich
absolut
im Leben drauf gekommen wäre. So. Und das ist einfach so unglaublich bereichernd. Von daher, so einen Weg kann man halt eigentlich nicht alleine gehen. Ne? Das ist, ja, und was das Thema Recht haben angeht oder nicht Recht haben, das ist eigentlich eher sekundär. Ne? Höchstens mit Habermas, ne? Der zwanglose Zwang des besseren Arguments.
Besseren Arguments, ja. Ja, die Diskursanalyse, wir sind gemeinsam unterwegs, ja.
Genau. Ja, so, wir sind auch schon ganz schön lange gemeinsam unterwegs und ich habe jede Minute davon genossen. Aber ich frage mal, bevor ich hier abmoderiere, Herr Falk, Sie haben vorhin mal gesagt, Sie hätten noch eine Frage oder auch zwei und da wollen wir natürlich dem auch Raum geben.
Dankeschön, Dankeschön. Nein, also aus meiner Perspektive und dieser Transzendenz und so Perspektive, die ich ja mitbringe als Christ, wollte ich noch mal fragen, wieso ist das Metaphysische verloren gegangen und welche Rolle spielt das bei Ihnen denn? Also spielt das gar keine Rolle mehr? Oder ist das so einfach nur ein historischer Abschnitt gewesen, der bei der Gründung aufgrund der damaligen Weltbilder da war und dann ist es notwendigerweise mit der Vernunft abgestoßen worden? Oder spielt das noch eine Rolle? Also das würde mich einfach nochmal interessieren, weil da bin ich beim Lesen so, hatte ich so ambivalente Gefühle in der Vorbereitung.
Ja, das ist auch, haben Sie, glaube ich, sehr passend wahrgenommen. Also in der Modern Stoicism Bewegung gibt es ja eine ganz breite Bewegung, die sagt, wir nehmen die Ethik und vielleicht auch noch ein bisschen die Logik, aber die Physik, das schmeißen wir mal weg, weil das ist alles alt und überkommen. Mhm. Und wir haben jetzt gerade letzte Woche haben wir einen Podcast zum Thema Physik als Tugend aufgenommen.
Ah, okay.
Da also das ist gestern rausgekommen jetzt.
Okay, das.
Und der Kerngedanke für mich ist der, dass die Stoiker sagen ja, dass wir drei Bereiche haben, die man braucht in der inneren Weisheit, nämlich einmal sagen die Handlungsweisheit, das ist die Ethik, das sind die menschlichen Dinge. Mhm. Dann gibt es das Wissen, was die Weisheit ausmacht, das wäre eher so die Logik, wo man dann hingeht und sagt, ne, was ist es eigentlich, was ist wahr, was ist nicht wahr, was heißt es eben auch wirklich konsistent zu denken und auch die Sprache zu verstehen und all diese Sachen. Und dann geht es aber darum, dass man als dritten Bereich eben auch die Vorstellung braucht, was macht denn den Kosmos aus?
Mhm. Ja, genau.
Und das ist etwas, was vielleicht jetzt, sagen wir mal, bei den frühen Stoikern auf eine Art und Weise formuliert wurde, wo wir jetzt heute drauf gucken, naja, vieles passt nicht mehr und so. Mhm. Aber ich bin ja selber in meiner Erstprägung Physiker und habe mich sehr mit physikalischem Denken auseinandergesetzt. Und Physiker denken ja häufig in Strukturen. Mhm. Und ich finde, man findet auch in diesem alten Denken Strukturen, die noch nicht überkommen sind. Mhm. Also man merkt, dass sie ein Problem auf eine strukturierte Art und Weise angegangen haben, in Begrifflichkeiten von damals. Mhm. Aber sag mal, die Struktur ist heute immer noch aktuell. Wir nennen es nur anders. Mhm. Ja, also immer so Beispiele, also dieser Gedanke, dass es so Felder gibt oder so ein Pneuma gibt, was zum Beispiel einer strukturlosen Materie Form gibt, muss man heute nur an die ganz modernen Theorien in der Physik denken, das Higgs-Feld, was jetzt eben tatsächlich dann auch Teilchen eine Masse gibt und sowas. Also, das sind so Denkfiguren, die sind ähnlich in gewisser Hinsicht und doch wieder anders. Ne? Also zum Beispiel, die hatten keine mathematische Physik und all solche Dinge. Mhm. Aber ich finde, wir würden es uns zu einfach machen, wenn wir das rausnehmen, weil vieles, was in der Stoa drinsteckt, zum Beispiel die Frage, wie gehe ich mit den Dingen um, die nicht zu ändern sind? Die haben was damit zu tun, dass ich ein Verständnis davon aufbaue, was nicht zu ändern ist. Und dafür muss ich den Kosmos verstehen. Damit muss ich verstehen, was passiert. Was ist erwartbar? Weil das Erwartbare wird passieren. So, ja. Und deswegen die Auseinandersetzung damit, in was für einer Welt ich lebe, die geht eben auch über die physikalischen Zusammenhänge, wobei eben das, was damals Physik heißt, ist heute Naturwissenschaft oder ein naturphilosophisches Bild zu haben. Mhm. So, und ich glaube, dass es durchaus lohnend ist, wenn man das aktualisiert und darauf achtet, wie das in das ein solches Bild reinpasst, dass man da noch viel mitnehmen kann. Und deswegen wäre das für mich etwas, was ich auf keinen Fall wegwerfen würde, wegen meiner Primärprägung auch. Ich würde aber nicht mit dem Argument kommen, was teilweise in der Modern Stoicism Bewegung als Gegenbewegung vorkommt, nämlich, dass man sagt, ich bin konservativer Stoiker und da gehört das dazu.
Ah, okay, okay. Dankeschön. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Danke.
Ja. Gut. Ich glaube, also Anne, kannst ja für dich auch nochmal gleich sprechen, aber für mich war das wirklich ein wunderbarer Podcast. Herr Feix, vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke. Ich danke für das wirklich tolle Gespräch. Viel gelernt, viel mitnehmen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, da muss ich nochmal weiterdenken. Vielen Dank dafür.
Ja, ich fand das auch so bereichernd. Also das ist genau, was ich mir erhofft habe, dass wir so ein Gespräch führen können. Und ja, danke, dass Sie sich da die Zeit für genommen haben und es mit uns geteilt haben.
Ein tolles Beispiel für einen wunderschönen Dialog, der für solche Dinge dann auch da ist. Und ich will bei der Gelegenheit auch nochmal allen, die das hier hören, auch sagen, Karte und Gebiet, extrem lohnenswert, wirklich wunderbar, auch wie Sie es beschrieben haben, Herr Feix, auch mit einer Leichtigkeit und Witz und Humor und doch in den ganz existenziellen Themen in der Tiefe drin. Also wirklich sehr, sehr lohnenswert, das zu hören. Und ja, vielen Dank. Grüße in die Karte und Gebietwelt.
Mach ich.
Und vielleicht haben wir ja nochmal eine Gelegenheit, wieder mal ein anderes Thema aufzugreifen.
Ja, sehr gerne. Oder wir machen es mal umgekehrt. Ja. Nächstes Mal lädt Karte und Gebiet ein.
Oder?
Das wäre ja auch mal ganz spannend. Dann machen wir zu viert ein Gespräch. Da hätte ich auch große Lust drauf. Der Kollege Thorsten Dietz, auch ein sehr kluger, humorvoller Mensch.
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, wir würden sehr, sehr gerne kommen.
Auf jeden Fall. Ja.
Dann gebe ich das mal weiter und wir melden uns. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr
danke,
gerne.
Dass Sie da waren.
Genau, und damit würde ich dann für heute mal sagen, bis bald, sofern das Schicksal es zulassen wird. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.